Der Einstieg für die Predigt heute ist ein Thema: Werte. Was sind unsere Werte? Was ist uns wertvoll? In meiner Arbeit, aber auch in unserer Gesellschaft überhaupt, wird sehr viel über Werte diskutiert. Werte Konsens, Werte Konflikte, Werte Wandel, Werte Verfall. Was sind eigentlich Werte? Und warum fällt es uns als Gesellschaft so schwer, Werteübereinstimmung zu finden? Zu unterscheiden sind einerseits die materiellen Werte. Die sollen heute nicht so das Thema sein, mehr die inneren Werte wie Freundschaft, Liebe, Wohlbehagen. Werte, was ist das? Das ist etwas, was mir ganz persönlich wichtig ist. Und das erklärt auch, warum das so verschieden ist von Person zu Person. Was mir vielleicht ganz wichtig ist, muss dem anderen noch lange nicht genauso wichtig sein. Es ist mein Wert. Und das heißt, dass ich für diese Sache Zeit investiere, Aufmerksamkeit investiere, Geld investiere, Lebenskraft investiere. Das, was mir wichtig ist, danach richte ich mein Leben aus. Und folglich entscheiden die Werte auch darüber, was und wie wir konsumieren. Also brauche ich mich auch nicht wundern, dass unsere Werte, auch unsere christlichen Werte, das Interesse der Marktwirtschaft wecken. Wie gut lässt sich denn was verwerten und vermarkten von unseren Werten? Da sind die pietistischen Werte wie Fleiß, Pünktlichkeit, Pflichtbewusstsein, Reinlichkeit. Ich denke, die gehören zu denen, die sich gut vermarkten lassen. Einerseits freue ich mich, dass christliche Werte hier eine gesellschaftliche Anerkennung kriegen. Andererseits bin ich verunsichert, weil ich merke, hier wird Christliches vermarktet und verkauft. Es gibt ja auch die anderen Werte. Bescheidenheit. Ein klassisches Beispiel war die Kornblume als Lieblingsblume von Kaiser Wilhelm I. von Preußen. Bescheidenheit lässt sich schlecht vermarkten. Eine Kornblume vermarkten? Ein anderer Wert, die Selbstverleugnung, das hat schon einen ganz besonderen Wert, nämlich Seltenheitswert. Im alten Preußen gab es den Spruch: Wer je auf Preußens Fahne schwört, hat nichts mehr, was ihm selbst gehört. Ich würde es vielleicht anders sagen. Ich würde sagen, hier hat jemand Gemeinschaftssinn oder hier hat jemand Teamgeist. Die Selbstverleugnung ist ein zumindest zeitweiliges Zurücksetzen eigener Interessen, ohne dass keine Gemeinschaft existieren kann. Ein Wert, der uns mehr und mehr verloren geht. Und wenn ich noch einmal ein wenig von der Vermarktung unserer geachteten Werte weggehe, mehr Orientierung finde ich in manchen Gesetzestexten. Denn was diesen Texten, diesen Verfassungen oder was es sein mag, wichtig ist, das stellen diese von an. Es lohnt sich also, Vorwort oder Präambel mal anzuschauen. Straßenverkehrsordnung. Der Wert, der vorne ansteht, Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme. Im Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Ich habe auch mal ins Thüringer Schulgesetz hineingeschaut. Die Schule erzieht zur Achtung vor dem menschlichen Leben zur Verantwortung für die Gemeinschaft und zu einem verantwortlichen Umgang mit der Welt. Fasse ich das, was ich hier in den Gesetzestexten gefunden habe, zusammen, dann ist hier der Wert der Mensch, die Würde des Menschen, die Achtung vor dem Menschen, der Mensch als Wert. Genau dies ist Ausdruck unserer humanistischen Gesellschaft. Steht die Frage, gibt es eigentlich auch Werte oder einen Wert, der so richtig, wirklich typisch christlich ist? Also ich meine jetzt nicht die pietistischen Werte mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, sondern so richtig typisch christlich. Ich habe nachgeschaut in unserer Gemeindeordnung. Dachte mal gucken, was da vorne ansteht. Da heißt es, die Gemeinde bekennt Jesus Christus als Herrn und Erlöser der Welt. Ein Wert, der Wert, die Gemeinde bekennt Jesus Christus. Der christliche Glaube als solcher, ein Wert. Dieser Glaube ist es doch, der uns regelmäßig hier in diesen Räumen zusammenbringt. Wie sieht es nun aus mit diesem Glauben und was bringt er uns? Als Predigttext lese ich Markus 2, die Verse 1 bis 12 vor. Da heißt es, als Jesus einige Tage später nach Kapernaum zurückkam, wurde bekannt, dass er wieder zu Hause war. Und es versammelten sich so viele Menschen, dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war, und er verkündete ihnen das Wort. Da brachte man einen Gelähmten zu ihm. Er wurde von 4 Männern getragen. Weil sie ihn aber wegen der vielen Leute nicht bis zu Jesus bringen konnten, deckten sie dort, wo Jesus war, das Dach ab, schlugen die Decke durch und ließen den Gelähmten auf seiner Tragbare durch die Öffnung hinab. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr im Herzen? Ist es nicht leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh? Ihr sollt aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Tragbare und ging, vor aller Augen weg. Da gerieten alle außer sich, sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ein zentrales Wort in diesem Text, der Glaube. Als Jesus ihren Glauben sah. Interessant, da war was zu sehen. Ist der Erfolg unserer Geschichte, dieses Heilungstextes, nun abhängig von der Sichtbarkeit des Glaubens? Der Text sagt eindeutig ja. Wären die 4 Freunde Jesus nicht aufs Dach gestiegen, hätten in der nächsten Nacht weder die Bewohner noch deren Gäste den Himmel offen sehen können. Was hat es nun auf sich mit diesem sichtbaren Glauben? Vorhin hatten wir die Comicbilder mit der Geschichte vom Niagara-Fall. Und die Kinder haben es sehr gut beschrieben, warum keiner in die Karre eingestiegen ist und sich darauf eingelassen hat. Die haben gesagt, die hatten kein Vertrauen. Und genau das macht den Glauben aus. Vertrauen. Alle haben dort geglaubt, für wahr gehalten, dass der Seilkünstler das schafft. Aber keiner hat sich in die Schubkarre gesetzt. Keiner hat vertraut. Von solchem Glauben ist in Markus 2 eben nicht die Rede. Die Theologen Wilkins und Zink übersetzen darum in Markus 2 Glauben mit Vertrauen, damit dieses Missverständnis gar nicht aufkommt. Jemandem zu vertrauen ist hoffnungsvoller und persönlicher als jemandem zu glauben. Vertrauen öffnet sich so weit, sich dem anderen hinzugeben, sich dem anderen auszuliefern. Genau das geschieht in unserem Text. In unserer Zeit haben wir uns angewöhnt, Glauben als eine immer mehr persönliche Sache zu betrachten. Für viele ist Glaube eine private religiöse Angelegenheit, oft eine ausschließlich innere Angelegenheit. Markus 2 zeigt, Glaube ist innere Angelegenheit, ja, und wird sichtbar nach außen. Dabei kommt es weniger darauf an, dass bei diesem Glauben alles ganz theologisch richtig liegt. Es kommt vielmehr darauf an, dass Glaube in irgendeiner Form erkennbar wird. Und da fallen euch und mir wahrscheinlich noch etliche andere Texte der Bibel ein, wo es um erkennbaren Glauben geht. Da ist die blutflüssige Frau in Markus 5, sie berührt das Gewand von Jesus, drückt ihren Glauben aus. Da ist der blinde Bartimäus, der über eine rammelvolle Straße schreit und brüllt: Jesus, Sohn Davids, hilf mir. Da ist der römische Hauptmann, der als Besatzungsmacht vor den Juden, seinen Dienern, bekennt: Ich glaube, Jesus, dass du nur ein Wort sagen musst und mein Knecht ist gesund. Und in unserem Markus-Text, da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Da ist einmal die Menge der Leute, die im Haus ist, die im Haus sogar einen Sitzplatz hat teilweise. Da ist die Menge der Leute, die nicht mehr reinkamen, die sich ums Fenster drängen. Da ist die Menge der Leute, die nicht mal ans Fenster kamen, die außenrum stehen. Und was hat sie hingetrieben? Glaube? Neugierde? Der Herdentrieb? Die Skandalpresse? Die Schriftgelehrten zumindest hatten in der ersten Reihe einen Sitzplatz. Ganz anders sieht es bei den vier Freunden aus. Die hatten sich offensichtlich vergessen, sich einen Platz reservieren zu lassen. Sie stiegen Jesus wortwörtlich aufs Dach. Und so etwas gehört sich nicht. Es ist sogar rechtswidrig. Aber dieser einen Sache sollte besonderer Nachdruck verliehen werden. Und was steht dahinter? Hinter dem Verhalten dieser Freunde? Vertrauen? Erwartung? Hoffnung? Verzweiflung? Hartnäckigkeit? Die vier sind bereit, für ihren Freund sich selbst zu blamieren, sich den Zorn der anderen zuzuziehen. Vordrängler, Einbrecher, Hauszerstörer. Mit ihrem Verhalten liefern sie sich der Kritik der Zuschauer aus. Aber sie liefern sich auch Jesus aus. Denn das, was da sichtbar wird, ist nicht mehr zu übersehen. Jesus, du bist unsere letzte Hoffnung. sichtbarer Glaube. Was, frage ich nun weiter, macht eigentlich für uns den Wert des Glaubens aus? Was macht uns diesen Wert so wertvoll? Steffi hat das vorhin in ihrem Zeugnis so ein bisschen angedeutet. Wenn ein junger Mensch sagt vor anderen, dass er glaubt, dann kommt als erstes, na wieso denn? Da musst du doch so viele Gebote und Gesetze beachten. Was habe ich vom Glauben außer zusätzliche Auflagen, außer ein ständig schlechtes Gewissen, weil ich es ja doch nicht schaffe? Was habe ich davon, dass ich mich hier vor Gott nackig mache? Drei Punkte will ich ins Blickfeld rücken. Vom Text her. Der erste, was habe ich vom Glauben? Mein Leben als Kind Gottes. Ein zweiter Punkt, Hoffnung als Aufstand des Glaubens. Und ein dritter Punkt, die Orientierung auf das eigentlich Wesentliche. Mein Leben als Kind Gottes. Jesus antwortete auf den sichtbaren Glauben in Vers 5, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist keine Heilung. Das ist nicht das, was die Freunde und der Kranke wohl erwartet haben. Das, was hier geschieht, ist Heil. Heil im umfassendsten Sinn vom Alten und Neuen Testament. Größeres als das kann nicht verhandelt werden. Aber warum wird hier der erwachsene, gelähmte, vom Leben geschlagene Mann von Jesus mit Kind angesprochen? Andere Übersetzungen schreiben, mein Sohn. Möglicherweise war der älter als Jesus. Ich sehe folgenden Zusammenhang von Schuld und Kind, weil ich denke, dass ein Kind damit anders umgeht. Das will ich an einem Beispiel deutlich machen. In der Schule, wo ich arbeite, gibt es ein Schülerjustizkomitee. Wann immer zwei sich sozusagen nicht grün sind, ob das Schüler sind oder Schüler und Lehrer, kann man diesen Fall vor diesem Schülerjustizkomitee verhandeln. Und Ziel der Sache ist, dass die beiden, die da nicht klarkommen, miteinander eine Wiedergutmachung vereinbaren. Bei dieser Geschichte geht es darum, dass Kinder oder auch Größere lernen, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und auch vielleicht neues Verhalten einüben. Als Erwachsener ist man es dagegen gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich behaupte manchmal, man ist erst dann erwachsen, wenn man Verantwortung übernimmt. Aber manch einer hat schon bitter spüren müssen, dass es Grenzen für unsere Verantwortung übernehmen gibt. Dass wir uns manchmal ganz schön verheben bei diesem Verantwortung übernehmen. Und das ist das, wo ich denke, hier müssen wir als Erwachsene lernen. Denn oft ist die Tragweite des Geschehens nur spekulativ abschätzbar. Oder wie bei der Frage der Schuld eine Wiedergutmachung oft überhaupt nicht das Ausmaß der Schuld wiedergutmachen kann. Und genau hier ist unsere Hilflosigkeit als Erwachsene, unsere Bedürftigkeit. Wir können für bestimmte wichtige Dinge unseres Lebens, selbst wenn wir es wollten, nicht in vollem Maß einstehen. Ein Kind weiß das. Da gibt es den Spruch, Eltern haften für ihre Kinder. Ein Erwachsener muss das mühsam lernen. Ich darf meine Schuld und meine Hilflosigkeit und meine Bedürftigkeit vor Gott offenlegen, ohne dass ich mich damit meiner Verantwortung vor Menschen entziehen könnte. Hier gilt, Gott, der Vater, haftet für seine Kinder. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Dafür ist Jesus gestorben. Ich darf mich Gott gegenüber als Kind sehen. Dazu eine ganz kleine Episode, die ich diesen Freitag erlebt habe. Ich war eingeladen zu einer sehr kleinen Tagung der Ausbildungsstätte, wo ich die Theologische Fachschule besucht habe. Das ist eine Schwesternschaft. Und wir wollten uns zu einer Zeit in Weimar treffen, wo vornherein klar war, dass ich zu spät komme, weil ich noch den Dienst in der Schule hatte. Und dann bin ich aus der Schule raus. Es war ein normaler Tag mit schwierigen Verhandlungen auch wieder. Auch mit Tränen und tiefen Gesprächen bin ich dann über die Autobahn, weil es von Lobeda schneller ging, durch Stau und alles hindurch, nach Weimar zum vereinbarten Treffpunkt gefahren, wissend, dass ich zu spät komme, wissend, dass ich mich freue auf die Gemeinschaft mit meinen Schwestern. Steig aus dem Auto aus, werde sozusagen aus dem Auto ausgeschüttet und stürze sozusagen vor den Altar Gottes, wo die anderen sind und Abendmahl feiern. Unvermittelt, für mich eigentlich viel zu schnell, plötzlich dort. Und dann fiel mir dieser Text wieder ein. Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Wunderbar, ich bin hier, ich bin vorm Altar, ich darf Kind sein, ich darf mich jetzt hier beschenken lassen, auch wenn es unvermittelt und schnell ging. Kind sein, von Gott beschenken lassen. Der zweite Punkt, was den Wert, den besonderen Wert unseres christlichen Glaubens ausmacht. Hoffnung, der Aufstand des Glaubens. Der Glaubende in unserer Geschichte erfährt Hilfe. Vorhin hatte Andrea gesagt, dass Glaube immer etwas ist, was sowohl von uns kommt, als auch von Gott geschenkt wird. Auch in unserem Text kommen zwei Dinge zusammen. Der sichtbare Glaube und die Reaktion dessen, der glaubt, als er von Jesus angesprochen wird. Jesus sagt zu dem Gelähmten, steh auf, steh auf. Und was macht der? Der diskutiert nicht. Der steht auf. Das heißt, die Lähmung, den Zweifel, geht das überhaupt? Oder was es auch immer sein mag, hinter sich zu lassen. Steh auf heißt, wende den Blick von den eigenen Unmöglichkeiten weg auf Gottes Möglichkeiten. Steh auf. Der Aufstand des Glaubens gegen die vielen, das geht nicht meines Lebens. Warum? Weil der Glaube anders sieht. Das Beispiel von Abraham in Römer 4, Vers 19 wird darauf Bezug genommen. Durch ihn scheint hindurch, wie Glaube sieht. Und Abraham gilt ja als das Vorbild des Glaubens. Tröstlich bei der ganzen Sache finde ich, dass auch er sozusagen Glauben lernen musste und manchen Irrweg ging. Mit 100 Jahren und kinderlos bekommt er die Verheißung, ein großes Volk zu werden. Und er ward nicht schwach im Glauben und er sah nicht seinen erstorbenen Leib und er sah nicht den erstorbenen Mutterschoß seiner Frau. Sondern, Römer 4, Vers 21, Abraham sah die Möglichkeiten Gottes. Gott, der das Versprechen gab, der hat auch die Macht, es zu tun. Wir sehen unsere Unmöglichkeiten. Wir stoßen an Grenzen der Kraft, der Familie, der gesetzlichen Regelungen, der Gesundheit oder gesellschaftlicher Gegebenheiten und sind wie gelähmt. Dieses Gefühl, dass die Hände gebunden sind, nichts machen zu können. Ich erlebe das immer wieder auch im Blick auf unsere Bildungspolitik. Da wird entschieden, da überrollt eine Reform die nächste und ich stehe mittendrin. Oft erlebe ich mich als Teil dieses Ganzen ohnmächtig. Der Glaube sieht die Unmöglichkeiten, ja, aber er bleibt nicht darauf fixiert, sondern an dieser Stelle ist etwas anderes angesagt. Wenn ich jetzt an meine Schüler denke, die würden sagen, positiv denken. Nach dem Motto, der 100-jährige Abraham braucht sich jetzt nur noch in Jeans zu kleiden, jeden Freitag und Samstag in die Disco zu gehen, so tun, als ob er gerade in den besten Jahren wäre, keine Frau ihm widerstehen könnte und dann hätte er das Problem der zu niedrigen Geburtenrate der Gesellschaft gelöst. Nein. Glaube sieht anders. Glaube sieht hinter den eigenen Unmöglichkeiten immer Gottes Möglichkeit. Darauf vertraute Abraham. Darauf hofft der Glaubende. Meine eigenen Möglichkeiten mögen zum Verzweifeln sein. Der Glaube ermöglicht mir Hoffnung. Hoffnung sowohl im Blick auf mein irdisches Leben und Ergehen, als auch im Blick auf das, was ich im Himmel erwarte. In einem Buch, Vereister Sommer von Ulrich Schacht, fand ich ein Beispiel. Ulrich Schacht ist aufgewachsen oder erlebte seine ersten Jahre in einer Frauenhaftanstalt, weil seine Mutter befreundet mit einem russischen Offizier, schwanger, versuchte aus der DDR zu fliehen nach dem Westen. Die wurden erwischt. Der Vater wurde nach Russland geschickt und die Mutter nach Hoheneck in die Frauenhaftanstalt, wo er dann zur Welt kam. Es war Reformationstag 1951. Ich zitiere aus seinem Buch. Eine feste Burg ist unser Gott. Gemeinsam gesungen nach dem Segen und im Stehen, so stark, so intensiv, so unerreichbar für jeden möglichen Befehl, Gegenbefehl, den Saal zu verlassen, der Gottesdienst sei ja zu Ende, dass dem Pfarrer die Tränen über das Gesicht liefen, die Aufseherinnen aber schlagartig blass wurden, leichenblass, und sich vor Entsetzen abwandten von diesem unheimlichen Gefangenenchor und wie unter Schock zu den Fenstern hinausstarrten, hinunter in den Abgrund aus Mauern, Hundelaufkorridoren und Stacheldraht, zu dem sie selbst gehörten. Teil einer ohnmächtigen Macht in diesen Minuten, bis auch die letzte Strophe der Hymne des deutschen Protestantismus verklungen war. Die dritte hatten die Frauen mit geradezu elementarer Kraft heraus und gegen die Wände der Zwingburg geschmettert. Und wenn die Welt voll Teufel wär und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen. Der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Hoffnung. Hier der Aufstand der politischen DDR-Gefangenen gegen die Mauern des Frauengefängnisses. Nach dem Lied, nach dem Reformationsgottesdienst waren sie genauso Gefangene wie vorher. Die Mauern waren nicht eingestürzt. Aber in ihnen drin war etwas anders geworden. Hoffnung, Aufstand des Glaubens. Warum ist das so wertvoll für uns? Ein anderes Beispiel kann das deutlich machen. Es geht uns heute wirtschaftlich, ich weiß nicht wie viel hundertmal besser als in den Nachkriegsjahren. Gleichzeitig sind wir heute Rekordhalter bei psychischen Erkrankungen, auch und gerade unter Kindern und Jugendlichen. Warum ist das so? Ein pensionierter Pädagoge beschrieb das in folgender Weise. Damals ging es den Menschen schlecht, aber sie hatten Hoffnung, mit ihrer Händekraft etwas zu verbessern. Heute geht es uns gut. Aber vielen fehlt jede Hoffnung auf Ausbildung oder Arbeit. Und Unsere Händearbeit scheint nichts mehr wert zu sein. Wie wertvoll Hoffnung ist. Wie wertvoll es ist, Hoffnung zu haben. Es wird gerade da deutlich, wo sie fehlt. Bei so vielen Jugendlichen auf unseren Straßen. Hoffnung, Aufstand des Glaubens. Und der dritte Punkt, was unseren Glauben wertvoll, so wertvoll macht, er orientiert auf das Wesentliche. Beim Glauben geht es weniger um mich, es geht viel mehr um Gott. Gottes Wirken im eigenen Leben oder im Leben der anderen wahrzunehmen und ihn dafür zu ehren, das heißt, die Orientierung meines Lebens richtet sich nicht auf mein Menschsein, sondern auf Gott. Dadurch kann ich wieder Mensch sein. Das Wesentliche im Text, das Heil. Das Heil noch vor der Heilung. Das Heil und Heilung Chefsache sind. Und alle werden vor Staunen außer sich sein und Gott die Ehre geben. Dieser Glaube verändert uns. Dieser Glaube verändert unser Leben. Da wird etwas an meinem Lebensstil ablesbar. An meinem Umgang mit meiner Familie. An meiner Art, wie ich mit Erfolg oder Misserfolg umgehe. Römer 14, Vers 8. Also leben wir, so leben wir dem Herrn. Arbeite ich, so arbeite ich dem Herrn und eben nicht für meinen Arbeitgeber, nicht für die Eltern meiner Schüler und nicht für meine Schüler, sondern für den Herrn. Dann ist alles, was ich tue, auch offenbar vor dem Herrn. Und Schuld ist nicht erst Schuld, wenn ich dabei erwischt werde, sondern Schuld ist Schuld, weil sie den Abstand schafft zwischen Mitmenschen und mir und zwischen Gott und mir. Und sterbe ich, so sterbe ich dem Herrn. Leben und Sterben wird durch erkennbaren Glauben geprägt und verändert. Was ist der Wert des Glaubens? Ich darf vor Gott Kind sein. Ich darf Hoffnung haben. Ich darf das Wesentliche vom weniger Wesentlichen unterscheiden. Das ist der Wert unseres Glaubens.